Heute in der Predigt wollen wir uns mit einem Jünger von Jesus beschäftigen, mit dem Levi. Der Levi, der hatte noch einen anderen Namen, der uns geläufiger ist, nämlich Matthäus. Der hat das Matthäus-Evangelium geschrieben. Von Beruf war der Levi Zöllner. Und wahrscheinlich wissen die meisten unter uns, dass diese Berufsgruppe der Zöllner nicht unbedingt beliebt war unter den Juden damals. Warum nicht? Ganz klar, die haben Zolleinnahmen abkassiert. Und wenn man sich fragt, für wen? Nicht für das jüdische Volk, sondern für den römischen Kaiser. Und das war manchen oder vielen Juden natürlich ein Ärgernis. Der Name Levi, der weist uns darauf hin, dass der Levi ursprünglich aus dem Stamm Levi kam. Und wer das Alte Testament kennt, der weiß, der Stamm der Leviten, die sollten eigentlich am Heiligtum Gottes dienen. Und das ist ein recht krasser Gegensatz. Auf der einen Seite das Heiligtum Gottes, auf der anderen Seite der römische Kaiser. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der römische Kaiser zu der Zeit sich auch als Sohn Gottes verehren ließ. Ich habe zurzeit gerade ein Buch zu Hause, das ist vor ein paar Tagen angekommen per Post, wo über die zwei Söhne Gottes das Thema hat. Auf der einen Seite Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf der anderen Seite der römische Kaiser, der Sohn Gottes, wie die sich so verehren ließen. Der eine, der ist gekommen, um zu dienen, und der andere, ja, der ist mit großer Macht da aufgetreten. Und wie das eigentlich auch eine Spannung im jüdischen Volk war. Die Juden, die haben ja damals auf den Messias gewartet. Und auf der anderen Seite war da dieser Römerkaiser, der sich als Sohn Gottes verehren ließ. Also da war eine riesengroße Spannung da. Und jetzt sehen wir hier den Levi. Eigentlich hätte er am Heiligtum Gottes dienen sollen, von seiner Abstammung her. Aber auf der anderen Seite hat er dem römischen Kaiser, der sich als Sohn Gottes verehren ließ, gedient, indem er da am Zollhäuschen saß. Was genau hat den Levi bewogen, das zu tun? Wir wissen es nicht, steht nicht in der Bibel, aber wir wissen, dass man als Zöllner sehr gut Geld verdienen konnte. Vielleicht war das ein Beweggrund, aber darüber können wir spekulieren. Und wenn man viel Geld hat, konnte man sich ein schönes Leben leisten, ein angenehmes Leben. Aber wir wollen jetzt nicht weiter spekulieren, sondern schauen, was berichtet uns die Bibel über diesen Levi. Wir lesen Lukas 5, ab Vers 27. Da steht: Danach ging er, also Jesus, hinaus und sah einen Zöllner namens Levi an der Zollstätte sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus. Und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihnen hielten, bei Tisch. Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen: Warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Ist es nicht erstaunlich, wie spontan der Levi alles verließ und dem Aufruf Jesu Folge leistete und mit ihm ging? Wie konnte das sein? Nun, ganz so spontan wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Denn der Levi war ja Zöllner von der Beruf. Er saß an seiner Zollstätte und hat da Zollabgaben kassiert von den Leuten. Und jetzt, wenn wir das Umfeld lesen von dieser Berufung, da lesen wir, dass davor schon viele Leute, Menschenmassen, genau in die Gegend, wo der Levi war, die Gegend vom See Genezareth, gekommen sind. Warum? Die wollten alle Jesus hören und sehen. Jesus hat Kranke gesund gemacht und jetzt sind da Menschenmassen gekommen in die Gegend. Und der Levi in der Zollstätte, der hat natürlich das registriert. Das sind plötzlich so viele Leute, die hier in der Gegend sich aufhalten. Ich weiß nicht, wie das genau mit den Zollabgaben war, ob man da pro Person gegeben hat oder nur, wenn man Wagen mitgeführt hatte. Jedenfalls, wenn das pro Person war, da sind die Zolleinnahmen plötzlich gestiegen. Aber das weiß ich nicht genau. Aber der Levi muss auch registriert haben, sogar von Jerusalem und vom südlichen Teil von Judäa, da sind einige Leute, Schriftgelehrte und Pharisäer gekommen, um diesen Jesus zu sehen. Also das war was sehr Außergewöhnliches, was beim Levi da gerade sich abgespielt hatte. Der hat gewusst, da ist was Besonderes. Jesus, diesen Namen wir da auch gehört haben, weil er sich erkundigt haben muss. Was ist da los? Warum kommen die vielen Leute? Und jetzt ist es sogar gut möglich, dass der Levi sich selber ein Bild machen wollte, was da los ist, wo diese vielen Menschenmassen hingehen. Ich halte es sehr für wahrscheinlich, dass der Levi sogar mit dabei war, wo Jesus die Bergpredigt gehalten hat, auch da, dort in der Gegend vom See Genezareth. Und da hat er dann gehört, was Jesus so sagt. Was hat Jesus in der Bergpredigt gesagt? Er hat dort zum Beispiel gesagt, dass man sich nicht sorgen soll, denn Gott sorgt ja auch für die Vögel. Jesus hat dort gesagt, dass man nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon, Gott und dem Geld dienen soll. Dass man sich keine Schätze hier auf Erden suchen soll, sondern Schätze im Himmel. Und Jesus hat auch deutlich gemacht, derjenige, der nach dem Reich Gottes trachtet, der darf damit rechnen, dass Gott dann auch für all anderes hier sorgen wird. Wir können das nachlesen in Matthäus 6, Vers 19 folgende. Der Levi, der musste also plus minus vielleicht sogar ganz genau gewusst haben, wer dieser Jesus war, der zu ihm sagte, folge mir nach, folge mir nach. Er wusste, viele Menschen, die glaubten, dass Jesus der Messias ist und deshalb folgten sie ihm nach. Und jetzt stand Jesus vor ihm und sagte, folge mir nach. Das war quasi auch die Frage, glaubst du? Glaubst du, dass ich der Messias bin? Und im Grunde genommen wusste der Levi, dass Jesus der Messias sein musste. Denn sonst wäre er ihm nicht nachgefolgt. Auch Levi war überzeugt, Jesus ist der von Gott versprochene Retter und ist ihm deshalb nachgefolgt. Wie sieht das bei uns aus? Wie sieht das bei dir aus? Wahrscheinlich glauben hier alle oder fast alle, dass Jesus der Messias, der von Gott versprochene Retter ist. Sie haben auch Jesus als ihren Erlöser und Herrn angenommen. Aber ich möchte dir heute nicht die Frage stellen, hast du Jesus schon als deinen Erlöser und Herrn angenommen? Sondern ich möchte dich fragen, und wie sieht das bei dir aus, wenn Jesus dich heute fragen würde, folge du mir nach? Folge mir nach. Würdest du in gleicher Weise wie der Levi Jesus nachfolgen. Mit der gleichen Kompromisslosigkeit. Wir lesen ja davon, dass Levi alles zurückgelassen hat und Jesus nachgefolgt ist. Was darf der Glaube an Jesus dich kosten? Deine berufliche Stellung, wo du hast? Ich meine, der Levi, der hatte einen gut bezahlten Job als Zöllner. Und das hat er aufgegeben, warum? Mit dem Ziel, Vollzeitnachfolger von Jesus zu werden. Darf der Glaube an Jesus deine Anerkennung bei den Leuten kosten? Gut, der Levi, der war Zöllner von Beruf, sein Ruf war eh schon ruiniert, zumindest bei den anderen Juden. Aber wie sieht das aus bei seinen Zöllnerkollegen und bei den Sündern, mit denen er verkehrt war? Wenn plötzlich vom Levi heißt, oh, der Levi, der ist fromm geworden, ja, was würde das in seinem Kollegenkreis für Auswirkungen haben? Was darf der Glaube dich kosten im Hinblick auf deine Anerkennung von deinen Kollegen? Wie sieht das mit der Komfortzone aus? Darf der Glaube unsere Komfortzone kosten? Levi hatte es ja gemütlich an seinem Zollposten und weil er viel Geld verdient hatte, konnte er sich auch ein großes Haus leisten. Wahrscheinlich hatte er sogar Bedienstete, die dann auch ein Festmahl zubereiten konnten und so weiter. Aber die Nachfolge von Jesus hat für den Levi bedeutet, dass er plötzlich auch sein Haus irgendwann verlassen musste und dann mit Jesus herumgereist ist in Israel. Er hatte es nicht mehr so bequem und gemütlich. Man konnte nicht mehr so genau sein Leben planen, sondern häufig war es so, dass jeder Tag wieder ein bisschen anders aussah. Man wusste nicht, was erwartet mich in der nächsten Woche. Jesus nachfolgen bedeutet, dass wir den Herrn Jesus Herr sein lassen über alles. Dass er über alles in unserem Leben bestimmen darf. Wo immer Jesus uns haben möchte, dort wollen wir bereit sein, hinzugehen. Wann immer Jesus über uns verfügen will, wir wollen bereit sein, Jesus zur Verfügung zu stehen. Wie immer Jesus uns gebrauchen will, wir wollen uns von Jesus brauchen lassen. Kannst du das von dir sagen? Wo immer Jesus mich gebrauchen will, wann immer er mich gebrauchen will, wie immer er mich gebrauchen will, ich stehe Jesus als sein Nachfolger zur Verfügung? Also ich hoffe es, dass wir so kompromisslos Jesus nachfolgen. Aber vielleicht gibt es die ein oder andere Person unter uns, die sagen muss, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, bin ich ein Teilzeitchrist. Ich bin eigentlich nur ein Teilzeitnachfolger. Oder andersrum gesagt, Jesus ist im Grunde genommen nur ein Teilzeitherr von mir. Es gibt da bestimmte Bereiche in meinem Leben, bestimmte Zeitpunkte, da tue ich selber über mein Leben bestimmen. Ich folge Jesus gar nicht so 100%, gar nicht so kompromisslos nach. Und wenn das bei dir der Fall ist, dann möchte ich dich bitten, kehr um und folge dem Ruf von Jesus, folge du mir nach. Nicht nur teilzeitlich, sondern vollzeitlich. Denn eine Teilzeitnachfolge, das ist ein Riesenchabbis. Also das ist ein Blödsinn, das kannst du vergessen. Da erlebst du nicht die Freude und die Fülle, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Aber wenn du voll Jesus nachfolgst, da wirst du auch erleben, wie Jesus voll für dich sorgt. Folge Jesus kompromisslos nach. Jetzt wollen wir uns die Frage stellen, was bedeutet das konkret, Jesus kompromisslos nachzufolgen? Das ist ganz interessant, wenn wir jetzt den Levi anschauen, was das für ihn bedeutet hat, was wir hier lesen. Vers 29, und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus, und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihnen hielten, bei Tisch. Der Levi verkaufte nicht sein Haus und hat das ganze Geld dann den Armen gegeben. Levi hat sich auch nicht von seinen Zöllnerkollegen verabschiedet und gesagt, also ich bin fromm geworden, tschüss, mit euch will ich jetzt nichts mehr zu tun haben. Das hat der Levi auch nicht getan, sondern er hat etwas ganz anderes gemacht. Levi bereitete ein großes Tischmahl vor für Jesus, für seine Jünger, aber gleichzeitig auch für seine Zöllnerkollegen und für diejenigen, die es mit ihnen hielten. Und das waren Sünder und Leute, die nicht so einen astreinen Lebensstil gelebt haben. Ganz anders sah das aus beim reichen Jüngling. Wahrscheinlich kennt ihr auch die Geschichte in Lukas 18, wo da einer von den Obersten der Juden zu ihm kommt, ein reicher junger Mann, und fragt, wie kann ich das ewige Leben erhalten? Und dann sagt Jesus, ja, halte die Gebote. Und dann sagt er, ich habe alles getan. Und dann sagt Jesus, noch eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen und folge mir nach. Das hat Jesus beim Levi nicht gesagt. Warum nicht? Nun, bei dem reichen Jüngling damals war das Problem, er hat sein Herz an den Reichtum gehängt. Der Reichtum, der war neben Jesus immer wichtig. Und eine Teilzeitchrist, das geht einfach nicht. Aber beim Levi, da war es eben nicht der Fall. Da war es offensichtlich so, dass der Reichtum dem Levi kein zusätzlicher Gott war. Er hat sein Herz nicht an den Reichtum gehängt. Und der Reichtum, das war ihm nicht ein Hindernis, Jesus nachzufolgen. Vielmehr sehen wir hier, wenn wir diese Bibelstelle lesen, dass der Levi Jesus diente, auch mit seinem Besitz. Er hat Jesus und seine Jünger eingeladen, in sein Haus zu kommen, hat das große Festmahl gemacht. Jesus durfte erleben, wie Levi mit seinem Besitz ihm diente. Und dann war es weiter so, der Levi diente Jesus auch mit seinen Beziehungen, wo er hatte. Achten wir mal drauf. Der Levi hatte ja die Beziehung zu den anderen Zöllnern und zu den anderen Leuten, die es mit den Zöllnern halt so hielten. Und jetzt sehen wir bei Levi, ihm war es ein Anliegen, diese Leute in Beziehung mit Jesus zu bringen. Und jetzt hat der Levi Jesus gedient mit den Beziehungen, wo er hatte. Und er hatte einfach so viele Beziehungen zu anderen Zöllnern und Sündern. Und damit hat der Levi Jesus gedient. Und dann sehen wir noch eine dritte Sache, wie Levi Jesus gedient hat, nämlich mit seinen Begabungen. Gut, ich muss zugeben, das sehen wir jetzt hier nicht im Predigtext. Aber wenn wir beachten, dass der Levi der Matthäus ist und der Matthäus das Matthäus-Evangelium aufgeschrieben hat, das war einfach viele Jahre später, da hat Levi ja auch auf diese Weise Jesus gedient. Der Levi hat seine Schreibbegabung, die er als Zöllner hatte, der musste ja viele Zollrechnungen schreiben und so, die hat er, und Berichte an die Römer, die hat er nicht einfach nur benutzt, um Geld zu verdienen, sondern er hat seine Begabungen in den Dienst von Jesus gestellt, in den Dienst vom Reich Gottes. Kompromisslose Nachfolge bei uns bedeutet bei uns in gleicher Weise, dass Jesus über alles, was wir sind und über alles, was wir haben, bestimmen darf. Und so wollen wir doch Jesus dienen, dass wir uns ihm ganz bewusst zur Verfügung stellen. Herr Jesus, alles, was ich bin, mit meinen Begabungen, mit meinen Begrenzungen, mit den Beziehungen, wo ich habe, möchte ich dir dienen, aber auch mit meinem ganzen Besitz, das soll dir zur Verfügung stehen. Die einen sind herausgefordert, dann ein bisschen mehr Geld zu spenden. Andere sind herausgefordert, dann ein offenes Haus zu leben und so weiter. Aber das ist ganz unterschiedlich, wie Gott uns gebrauchen möchte. Manche, die können tatsächlich auch ihr Haus zur Verfügung stellen und dann ein offenes Haus leben, ausgesprochen gastfreundschaftlich sein und dann auf die Art und Weise ihr Umfeld in Beziehung bringen zu Jesus. Weil wenn man dann die Nachbarn oder wen auch immer einlädt, da tut man ganz klar vorm Mittagessen beten. Und dann ist das vielleicht gerade schon ein Gesprächsthema und dann tut man seine Beziehung brauchen und das offene Haus brauchen, um Menschen mal in eine Beziehung zu Jesus zu bringen. Oder manche von uns, die haben vielleicht ein großes Haus, aber die haben nicht so viel Zeit, die Strategie vom offenen Haus zu leben, weil sie beruflich so eingespannt sind und einfach im Beruf so viel zu tun haben. Das ist ganz klar. Da können wir dann unsere beruflichen Situationen brauchen, um Jesus bekannt zu machen. Achtet mal drauf, wer stark beruflich engagiert ist, der hat ja häufig auch mit Leuten zu tun, die auch beruflich stark engagiert sind. Und solche Leute, die erreicht man sonst fast nicht mit dem Evangelium. Aber wenn man dann als Berufsmann diese Beziehung auch unter die Herrschaft Gottes stellt, dann haben wir hier Möglichkeiten, Menschen in Beziehung zu Jesus zu bringen, nämlich indem wir ein Zeugnis sind, auch in der Art und Weise, wie wir als Geschäftsleute dann unseren Alltag leben. Es gibt Leute unter uns, die sind an den Rollstuhl oder ans Krankenbett gefesselt oder die haben mit schweren Lebensschicksalen zu kämpfen. Auch dort können wir Jesus kompromisslos nachfolgen, nämlich wenn wir die Art und Weise, wie wir mit unserem Lebensschicksal umgehen, Jesus dienen, indem wir nicht unseren Blick ständig nur auf unsere schweren Lebensumstände haben und sagen, ach, bin ich ein armer Mensch, sondern indem wir unseren Blick auf Jesus gerichtet haben und sehen, und Gott hat es zugelassen, ich möchte es annehmen und möchte mitten in der Situation, wo ich bin, für Jesus da sein. In der Art und Weise, wie ich meinen Mitmenschen begegne, mit Freundlichkeit und Dankbarkeit. Ja, manchmal ist es auch so, dass wir überhaupt nicht wissen, wie möchte Jesus mich konkret gebrauchen. Also das Problem hatte ich sehr stark, als ich Teenager war. Da wusste ich gar nicht, ja, was sind meine Begabungen und wie genau will mich Jesus überhaupt brauchen und so. Keine Ahnung. Achtet mal drauf, wie das beim Levi war. Wo er Jesus den Levi berufen hat, hat er ihm nicht gesagt, Levi, folge mir nach, du sollst mal das Matthäus-Evangelium schreiben. Nein, das wusste der Matthäus damals noch nicht, sondern folge mir nach. Und der Levi ist ihm nachgefolgt. Er war in der Schule von Jesus. 3 Jahre lang ist er mit Jesus unterwegs gewesen und danach hat er auch noch viel gelernt als Jünger von Jesus, auch später dann als Apostel. Und erst viele Jahre später hat er das Matthäus-Evangelium aufgeschrieben. Manchmal heißt für uns kompromisslose Nachfolge, dass wir Jesus nachfolgen und Wartezeiten aushalten müssen. Wartezeiten, wo wir noch nicht genau wissen, was erwartet uns alles in der Nachfolge von Jesus. Aber wir wollen bereit dazu sein. Wir wollen bereit dazu sein, auch wenn wir noch nicht alles wissen, was erwartet uns in der Nachfolge von Jesus. Aber eins dürfen wir sicher sein, wo wir dem Ruf von Jesus folgen und ihm kompromisslos nachfolgen. Da dürfen wir erleben, wie Jesus für uns sorgt und wie er auch durch uns in unserem Umfeld verändernd wirken will. Als Jesus damals in das Haus vom Herrn Levi kam und dann mit ihm, mit den anderen Zöllnern und Sündern gegessen hat, Da waren auch Schriftgelehrte und Pharisäer da. Die waren da vom Süden von Israel, Jerusalem und so gekommen. Die mussten kontrollieren, kann das überhaupt der Messias sein? Wie verhält er sich? Gibt es da Dinge auszusetzen? Und in der Tat, sie hatten was auszusetzen. Und interessant, die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten dann gegen die Jünger. Sie sind nicht direkt zu Jesus gegangen, sondern sie haben zu den Jüngern gesagt, warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Interessant, dass sie zu den Jüngern gegangen sind und nicht direkt zu Jesus. Hintendurch und nicht den direkten Weg. Kennen wir das? Ich könnte jetzt darauf ein bisschen stärker eingehen, aber ich möchte diesen Gedanken nicht vertiefen, sondern diesbezüglich wollen wir die Pharisäer und Schriftgelehrte sowieso nicht als Vorbild nehmen. Wir können sie als Vorbild nehmen, wie genau sie die Bibel gekannt haben und geforscht haben darin. Das ist gut gewesen. Da hatte Jesus ja auch nichts auszusetzen daran. Aber jetzt in diesem Punkt und in anderen Punkten können wir sie nicht als Vorbild nehmen. Vielmehr wollen wir uns der Antwort von Jesus zuwenden. Jesus hat dann zu den Pharisäern und Schriftgelehrten geantwortet. Als er gehört hat, die Pharisäer und Schriftgelehrten gelangen zu seinen Jüngern, haben was auszusetzen, hat Jesus ihnen geantwortet. Vers 31, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Nicht die Gerechten berufen, sondern die Sünder zur Buße. Dazu ist Jesus gekommen. Und Jesus hat seine Jünger an diesem Auftrag, an dieser Mission beteiligt. Achtet mal drauf, Jesus ist nicht alleine im Haus vom Levi gewesen, sondern mit seinen Jüngern zusammen. Die Jünger waren beteiligt an den Gesprächen mit den Zöllnern und Sündern. Wie sieht das bei uns aus? Haben wir auch Gemeinschaft mit Nichtgläubigen, mit Sündern, mit Zöllnern? Gut, Zöllner vielleicht kennen wir nicht so viele. Aber die Frage ist, die Tischgemeinschaft, die Jesus ja hatte, das bedeutet wie auch eine intensivere Gemeinschaft, wo man Gespräche führt und Anteil nimmt. Und die Frage bei uns ist, wie sieht das mit unseren intensiven Beziehungen aus? Haben wir vor allem Beziehungen unter unseresgleichen? Gleichgesinnte Gläubige, auch bibeltreu müssen sie natürlich sein, die Gläubige, mit denen wir Gemeinschaft haben. Oder haben wir auch intensivere Gemeinschaft, Essen, Verabredungen, wo wir abmachen mit Leuten, die mit dem Glauben überhaupt nichts am Hut haben? Kreisen wir einfach in bibeltreuen Kreisen und haben die Angst, wir können uns verunreinigen, wenn wir uns auf diese Beziehung oder jene Beziehung einlassen. Es gibt eine recht aktuelle Studie über Freikirchen, die lautet Freikirchen mit Mission. Und da hat der Autor herausgefunden, dass Freikirchen vor allem Menschen erreichen, die selber einen kirchlichen Hintergrund haben. Ich muss sagen, ja, das stimmt so plus minus. Aber ich muss auch sagen, es ist auch ein wichtiger Teil von der Gemeindearbeit, dass wir als Gemeinde ja eine geistliche Heimat sind für Gläubige. Das ist etwas ganz Wichtiges. Aber dieser Fokus, eine Heimat zu bilden für Gläubige, darf nicht unser einziger Fokus sein, sondern es muss uns auch dieses Anliegen von Jesus antreiben, Verlorene zu retten. Jesus ist gekommen, um Verlorene zu retten. Und diesen Fokus den sollten wir auch haben. Die Liebe zu den Verlorenen. Und davon wollen wir uns ganz neu anstecken lassen. Wir wollen uns ganz neu auch die Liebe zu den Verlorenen von Jesus schenken lassen, die er hatte. Und wollen uns auf die Weise dann auch einbinden lassen in den Auftrag, Verlorene zu retten. Es ist interessant, dass Jesus selbst damals den Pharisäern und Schriftgelehrten geantwortet hat, als sie gegen die Jünger gemurrt haben. Und indem wie Jesus geantwortet hat, sehen wir noch etwas Interessantes. Nämlich Jesus, er wollte auch die Pharisäer und Schriftgelehrten gewinnen. Das hat Jesus ja an den Pharisäern und Schriftgelehrten so auch löblich an anderer Stelle hervorgehoben, dass sie so genau auf die Schrift achten. Und Jesus hat den Leuten gesagt, was sie sagen, das tut, weil die biblische Anweisung weitergegeben hat. Das tut, aber man sollte sich nicht an ihrem Verhalten orientieren. Und wie war ihr Verhalten? Ihr Verhalten war hartherzig. Und das sehen wir auch hier von den Zöllnern und Sündern, haltet euch fern. Eine hartherzige Haltung. Und jetzt wollte Jesus auch die Pharisäer und Schriftgelehrten gewinnen. In ihrer hartherzigen Haltung, dass diese aufgelöst wird. Nicht nur das richtige Bibelwissen ist richtig, sondern auch die Liebe. Die Liebe zu den Verlorenen, dass das größte Gebot, Gott lieben und seinen Nächsten, dass das wieder zum Zuge kommt. Jesus will unser Leben verändern. So wie er das Leben von Levi verändert hat. So wie er das Leben von den Pharisäern und Schriftgelehrten verändern wollte. Wo sind wir? Wo bist du herausgefordert? Wo gilt es, Jesus wieder ganz neu kompromisslos nachzufolgen? Wie sieht es mit unserem Leben aus? Führen wir ein Leben als Teilzeitchrist? Kennen wir Jesus nur als Teilzeitherrn über unser Leben? Oder darf Jesus tatsächlich, wo immer er über uns verfügen will, wann immer und auf welche Weise immer, darf er da tatsächlich so auch über uns verfügen? Haben wir diese kompromisslose Nachfolge von Jesus, so wie es der Levi hatte? Und wie sieht es aus mit unserer Herzenshaltung? Haben wir diese Retterliebe, wie Jesus sie hatte? Oder braucht es da eine Veränderung, so wie sie Jesus für die Pharisäer und Schriftgelehrten gewünscht hat? Mit diesen Fragen möchte ich schließen. Und möchte mit uns ins Gebet gehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist, um uns zu retten. Du hast dein Leben gegeben, dass wir ein neues, verändertes Leben führen können. Du hast uns auch in deine Nachfolge gerufen und du siehst, wo wir stehen. Und Herr Jesus, wo wir an einem Punkt stehen, wo wir neu herausgefordert sind, dir kompromisslos nachzufolgen, hilf du uns, dass wir es auch tun und dass wir nicht Halbzeitchristen sind. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank, dass du uns gebrauchen willst, dass noch viele Menschen gerettet und werden und zur Erkenntnis der Wahrheit finden. Und hilf du uns immer wieder zu sehen, was eine kompromisslose Nachfolge auch für uns ganz konkret bedeutet, wie wir dir dienen sollen. Herr Jesus, du kennst auch unsere Herzen, wo wir vielleicht eine Distanz eingenommen haben zu Menschen, die dich nicht kennen. Es tut uns leid und wir bitten dich, dass du uns neu die Hartherzigkeit aufbrichst und uns neu mit deiner Retterliebe füllst. Amen.